Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Als die Anfrage kam, habe ich sehr gerne zugesagt. Ich komme sehr gerne nach Erfurt und verbinde hier mit Erfurt sehr, sehr viele wertvolle Begegnungen. Nicht nur, aber auch beim Katholikentag letztes Jahr, aber zum Beispiel, weil Erfurt auch in gewissem Sinne meine Landeshauptstadt ist. Was Notgar Baumann eben nicht genannt hat, ist ja, dass ein kleiner Teil, eben die Rhön, die schon auf thüringischer Seite liegt, zum Bistum Fulda gehört. Und das erfahre ich als etwas sehr, sehr Wertvolles, auch dass wir damit in zwei Bundesländern als Bistum Fulda auch vertreten sind. Und ich bin dankbar, dass wir damals die Elisabeth von Thüringen auch als zweite Bistumspatronin aufgenommen haben, gerade für die Menschen in Kassel oder auch in Marburg. Da natürlich ganz besonders spielt die heilige Elisabeth eine ganz wichtige Rolle. Als ich zugesagt habe, konnten wir alle noch nicht wissen, dass wir uns heute am Beginn einer sehr, sehr mutmaßlich verdichteten Woche befinden. Zur Stunde läuft der große Zapfenstreich in Berlin zur Verabschiedung des noch amtierenden geschäftsführenden Bundeskanzlers. Morgen die Wahl des neuen Bundeskanzlers und wohl auch dann die Einsetzung, Vereidigung der neuen Regierung. Dann beginnt das Konklave. Das heißt, wir rechnen damit, dass in dieser Woche noch ein neuer Papst gewählt wird. Und dazwischen ist der 8. Mai, 80 Jahre Kriegsgedenken. Ich habe mehrfach darauf hingewiesen, gerade in diesem Jahr noch einmal ganz besonders, weil jetzt die allerletzten Zeitzeuginnen und Zeitzeugen verstummen. Und das wird uns prägen, dass jetzt zum ersten Mal eine Generation heranwächst, junger Menschen, die keine Möglichkeit mehr hat, Zeitzeuginnen und Zeitzeugen auch kennenzulernen. Das ist mir in diesen Tagen sehr wichtig zu betonen. In jüdisch-christlicher Tradition verstehen wir die Auseinandersetzung mit Geschichte nicht nur als Information über etwas, sondern als ein performatives Geschehen, das uns prägt, das unsere Weltsicht, das unsere Werteorientierung prägt. Und das ist nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn auch sicherlich mit manchen Verschiebungen und unterschiedlich, dann auch gelaufen. Und es ist wohl kein Zufall, dass gerade in diesen Jahren Stimmen lauter werden. Leider ja auch gerade hier in diesem Bundesland, wo das, was damals vor 80 und mehr Jahren geschehen ist, auch relativiert wird. Mich persönlich, das möchte ich an diesem Tag auch sagen, hat das in den letzten beiden Wochen noch mal sehr eingeholt. Ich war eingeladen zu einer ganz wichtigen Veranstaltung, Deutsche und Polnische Bischofskonferenz in Dachau gewesen, in der KZ-Gedenkstätte. Dort haben wir gedacht, einerseits 80 Jahre Befreiung des KZ Dachau, aber eben auch 60 Jahre Briefwechsel, polnische und deutsche Bischofskonferenz, das passt schon gut zum Thema. Wir gewähren Vergebung und wir bitten um Vergebung, so schrieben die polnischen Bischöfe am Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils unseren deutschen Mitbrüdern. Und sicherlich ein ganz starkes Hoffnungszeichen, dass hier Versöhnung, Verständigung angeboten wurde, auch auf dem Hintergrund, dass die polnischen Bischöfe das sehr, sehr stark gegen die Linie ihrer damaligen Regierung gemacht haben. Mich persönlich hat es eingeholt, deswegen auch, und das passt zu unserem Thema, weil meine Familie sehr verbunden war mit einem Priester, der lange Jahre im KZ war, der meine Mutter sehr stark begleitet hat, meine Eltern getraut hat. Und das so für mich ein Thema ist, wie ist es offenbar diesem Priester gelungen, in diesem KZ mit allen Furchtbaren, was er dort erlebt hat und was er auch sehr anschaulich schildern konnte, trotzdem ein Zeuge der Hoffnung zu werden. Ich habe im aktuellen Christ in der Gegenwart darüber etwas geschrieben. Das ist für mich so ein Lebensthema. Wie können gerade auch extreme Herausforderungen Menschen auch nochmal in einer Weise prägen? Ich komme da nachher nochmal drauf zurück, dass sie zu Zeuginnen und Zeugen der Hoffnung werden. So, jetzt mal gucken. Das sieht man hier nicht ganz so. Technisch, ja, genau. Also, steigen wir ein in den Vortrag. Das, was ich da heute Abend auch versuche, Ihnen mitzugeben, was mich zum Thema Hoffnung auch bewegt. Ja, worauf können wir noch hoffen? So ein paar Schlaglichter auf die Ausgangssituation. Ich brauche das jetzt nicht im Einzelnen tiefer auszuführen. Aber was prägt uns? Das ist das, was immer wieder auch betont wird. Wir leben in einer Zeit des Verlustes der großen Narrative, also der großen Welterzählungen, seien sie religiös, seien sie anders weltanschaulich, die versucht haben, so eine Gesamterklärung auch nochmal der Welt zu liefern. Das ist sicherlich etwas, was unsere Epoche schon seit längerem auch nochmal kennzeichnet. Die großen Narrative, die letztlich keine Prägekraft mehr, also jedenfalls in weitere Teile der Gesellschaft entwickeln. Und dazu gehören eben auch das, was die beiden unteren Punkte sind, die beiden großen Irritationen, die uns einholen in diesen Jahren. Also die Frage, es gibt nicht einfach offenbar einen beliebigen wirtschaftlichen Fortschritt. Das hat Generationen vor uns geprägt. Es geht irgendwie bergauf, es gibt eine Entwicklung. Und das Dritte ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Vor allem in der westlichen Gesellschaft hat die Vorstellung vorgeherrscht, wenn man eine Nation nur lässt, wenn man ihnen die entsprechenden Bedingungen einräumt, dann entwickelt sie sich im Letzten immer weiter demokratischer oder auch liberaler. Mit allen Einbrüchen, die das hatte, die wir in Deutschland ja auch erleben mussten vor 80 und mehr Jahren. Aber hier ist sicherlich spätestens seit der Wahl von Trump, aber auch von anderen, denke die Entwicklung zwischenzeitlich in Polen oder auch in Ungarn, eine nicht zu unterschätzende Irritation auch in unserer westlichen Gesellschaft eingetreten. Können sich Gesellschaften auch gerade in die andere Richtung entwickeln, Richtung stärker autoritäre Regime? Und das sind ja Fragen, die uns auch in unserem Land, gerade im Kontext des Erstarkens der AfD und der Zugkraft, die das auch hat, oder die Faszination, die auch manche ausländische Politiker in manchen Kreisen haben, die uns einholt. Das ist meines Erachtens eine Entwicklung, die auch bei uns noch mal neuer ist. Dann das, was Hartmut Rosa, der hier in der Nähe lehrt, die Erfahrung des rasenden Stillstands nennt. Vielleicht kennen Sie sein Buch, diese kleine Schrift, die er mal gehalten hat in Würzburg bei einem Neujahrsempfang, interessanterweise des Bistums Würzburg. Demokratie braucht Religion, und er hat hier diesen Begriff geprägt des rasenden Stillstands. Was ist damit gemeint? Wir hatten jedenfalls, ich muss jetzt auch mal bewusst sagen, eher in Westdeutschland, in den Nachkriegsjahrzehnten dieses Diktum, mein Kind soll es einmal besser haben. Das heißt, wir haben erlebt, dass von Generation zu Generation ein gewisser Fortschritt zu verzeichnen war. Oder dass man mit dem gleichen Invest mehr erreichen konnte oder mit weniger Invest das Gleiche erreichen konnte. Also gewisse Vorgänge auch nochmal der Optimierung. Und heute hat sich das umgedreht in den letzten Jahren. Diese Perspektive, mein Kind soll einmal annehmbare Lebensbedingungen vorfinden. Oder das, was Hartmut Rosa dann eben auch beschreibt, wir müssen immer mehr investieren, um einigermaßen noch das Niveau zu halten. Auch wenn wir uns jetzt die jüngeren Entwicklungen des ersten Quartals anschauen, wohin entwickelt sich Wirtschaft, was ist wie voraussehbar, die ganze Erfahrung massiv auch der Disruptivität, also zumindest in Westdeutschland. Hier im Osten hat man ein ganz anderes Maß der Disruption erlebt, 1989. Aber im Westen Europas sind die Menschen ja groß geworden in der Nachkriegszeit. Es entwickelt sich einfach immer weiter, linear aufwärts. Und jetzt plötzlich zu merken, es gibt ganz eigene Phänomene nochmal des Disruptiven. Und die Frage, wie leben diejenigen, die jetzt geboren werden, am Ende des 21. Jahrhunderts, ist eine völlig offene Frage. Wenn wir uns allein, ich bin jetzt 6 Jahre Bischof von Fulda, anschauen, was in dieser Zeit passiert ist, wenn mich die Menschen fragen, ja, Herr Bischof, wie sieht die Kirche 2035 aus? Das ist meines Erachtens eine klassische Frage von Menschen, die in den 60er, 70er, 80er, vielleicht noch Anfang 90er Jahren sozialisiert worden sind. Wenn wir uns überlegen, was die letzten 6 Jahre passiert ist, ob das Corona ist, ob das der Ukraine-Krieg ist, ob das die Situation jetzt im Nahen Osten ist, ob das dass Amerika unter Trump ist. Es ist immer schwerer vorhersehbar zu sagen, wo sind wir in 2 bis 3 Jahren? Und das löst natürlich in vielen Menschen auch einen Stress aus und auch einen Druck aus. Das gilt, glaube ich, auch noch mal gut anzuschauen. Was heißt das auch für Belastungen, die Menschen in unserer Gesellschaft auch haben? Darauf will ich raus. Ich glaube, dass hier in einer Kategorie etwas anders ist vom Lebensgefühl, als wir es über Jahrzehnte hinweg gehabt haben. Und wie verarbeiten wir das, was wir hier erleben, was uns quasi so als Subtext die ganze Zeit begleitet? Und ein Phänomen, das vielleicht noch viel zu wenig betrachtet wird, ich habe es mal genannt, der Verlust von kontemplativen Unterbrechungen. Was meine ich damit? Wenn in meiner Jugendzeit, aber auch noch die Jahre danach, in den 90ern, jemand unterwegs war, zum Beispiel im Urlaub oder in Tessé oder sonst wo, dann waren wir dort. Und jedenfalls die, die älter als 30 Jahre sind, wissen das noch, dieses Gefühl. Man kommt zurück und dann schaut man, was ist in der Post, was ist in der Zeitung gewesen, gibt es was auf dem Anrufbeantworter, und man geht das Ganze durch. Man war 2 bis 3 Wochen in einer anderen Welt und kommt dann wieder zurück und guckt, was ist inzwischen passiert. Diese Erfahrung werden Menschen, wenn sie sie nicht ganz, ganz bewusst herbeiholen, so nie mehr machen. Wurde eben erzählt, dass ich in der Priesterausbildung gearbeitet habe. Etwas, was wir in Freiburg sehr früh entwickelt hatten, war die sogenannte Bibelschule. 8, 9 Wochen in Israel, die Heilige Schrift lesen und eben die Begegnung mit Land und Leute. Wenn das 2003 war, dann ist das so abgelaufen, dass einmal in der Woche die Seminaristen von der Telefonzelle aus nach Hause angerufen haben und gesagt haben, also ist zwar alles im Nahen Osten ein bisschen schwierig, aber uns geht es soweit gut. Also, dass man einmal in der Woche sich gemeldet hat. Wenn das heute so ist, dann lesen die Bibel und haben nebendran das Smartphone liegen, und da kommen natürlich in Echtzeit alle Nachrichten. Das heißt, sich wirklich hineinzubegeben in diese Welt, das kostet ein ganz anderes Maß von Energie oder Aszese, als es die Generationen vorher gekannt haben. Und das macht einen Unterschied, denn die ganzen Vorgänge von Exerzitien oder Noviziat leben davon, dass ich eine Zeit lang mich mir selbst und den Prozessen, die jetzt da sind, aussetze und nicht ständig wieder via soziale Medien in eine andere Welt oder in die Welt flüchte. Wenn wir uns mal anschauen, wie ist die christliche, geistliche Sozialisation derer, die Jesus nachgefolgt sind, seit Paulus gelaufen, gab es immer dieses Moment. Paulus zieht sich 3 Jahre in die Araber zurück. Ignatius geht für eine Zeit nach Manresa und so weiter. Könnte man das durchspielen? Der Benedikt ist in Subiaco. Das heißt, es gibt immer Phasen, wo ich mich mir und meiner Dynamik intensiv aussetze und das auf mich wirken lasse. Das kann man heute auch tun. Aber es braucht ein ganz anderes Maß an Energie, um so einen Raum herzustellen, der bis vor 30 Jahren relativ leicht herzustellen war und mit dem faktisch jeder irgendwo eine Erfahrung gemacht hat, wenn er nur mal 2, 3 Tage am Stück von zu Hause weg war. Das spielt meines Erachtens an einem Punkt auch massiv in das Thema Hoffnung hinein. Genau. Und das ist die kritische Frage, die wir uns auch stellen müssen, das, was ich am Ende unten sage, mit wem oder mit was komme ich wie wirklich tiefer in Berührung? Es kostet ein anderes Maß an Selbstdisziplin, an Aszese zu sagen, so, und jetzt bin ich hier in dieser Beziehung, in diesem Gespräch, und ich schaue nicht noch zwischendrin ständig auf das Smartphone, was kommt jetzt noch und wie geht es weiter. Also mich da ganz auch für eine Zeit zu entscheiden, ich gehe jetzt in diese Beziehungsdynamik hinein mit mir selbst oder mit einer anderen Person, ist heute eine andere Aufgabe als noch vor Jahren. Wenn wir es nochmal zusammenfassen im Blick auf Hoffnung, das heißt, wie ist das mit der Idee eines übergreifenden Sinns oder eben das andere, was wir heute auch bei vielen Zeitgenossen kennen. Jetzt muss ich doch mal gucken, ob ich das ein bisschen besser hinkriege. Ja, genau. Ist mein Leben einfach eine Abfolge von in sich sinnvollen Abschnitten? Gibt es so etwas wie einen Gesamtsinn oder sage ich, jetzt bin ich hier, jetzt lebe ich diese Beziehung, jetzt mache ich das und dann gucke ich nochmal, wie das geht. Rasender Stillstand, die kritische Frage, in welche Kategorie fällt das, auf was wir hoffen können? Es ist offenbar nicht eben die Optimierung einfach. Also in welche Kategorie fällt das, was wir hoffen können? Das ist für uns heute meines Erachtens noch mal eine andere Herausforderung, als es die letzten Jahrzehnte war. Und dann eben das, was ich schon gesagt habe, wie komme ich in Berührung mit mir? Wie bin ich auch mit Brüchen in meiner Geschichte in Berührung? Und wie komme ich aber auch mit dem hoffnungsvollen Potenzial in mir in Berührung? Mich dem noch mal zu stellen. Wir stehen also hier noch mal in speziellen Entwicklungsaufgaben, die sich gerade Menschen heute stellen und die wir noch mal neu zu lernen haben in diesen Jahren und Jahrzehnten. Mich hat sehr beschäftigt im ersten Quartal dieses Buch, vielleicht kennt es jemand von Ihnen, der Philosoph Byung-Chul Han, Der Geist der Hoffnung, wieder die Gesellschaft der Angst. Liest sich sehr leicht, so ungefähr 120 Seiten. Ein Philosoph, der nicht von sich sagt, dass er Christ ist, der aber sehr, sehr viele Anspielungen auf das Christliche, und zwar sehr, sehr positiv und auch wertschätzend nochmal bringt. Und ich fand es sehr interessant, wie er hier Hoffnung abgrenzt von Optimismus. Und das legt bereits auch eine Spur zu dem, was ich nachher sagen möchte. Das hoffende Denken ist nicht optimistisch. Im Gegensatz zur Hoffnung fehlt dem Optimismus jede Negativität. Also auch die Auseinandersetzung mit den eigenen Schattenseiten, die Auseinandersetzung mit der Möglichkeit oder dem eingetretenen Scheitern. Es kennt weder Zweifel noch Verzweiflung. Die schiere Positivität ist sein Wesen. Er ist überzeugt, dass sich die Dinge zum Guten wenden. Für den Optimismus ist die Zeit, und das ist jetzt wichtig, geschlossen. Die Zukunft als unabgeschlossener Möglichkeitsraum ist ihm unbekannt. Nichts ereignet sich, nichts überrascht ihn. Die Zukunft erscheint ihm verfügbar. Der eigentlichen Zukunft aber wohnt die Unverfügbarkeit inne. Auch das ein ganz wichtiges Stichwort. Hoffnung hat mit Unverfügbarkeit zu tun. Mit dem Unverfügbaren zu rechnen, sowohl in dem, was mir in der Zeit entgegenkommt, als auch mit dem, was mir im Menschen entgegenkommt und letztlich auch in dem, was mir in mir selbst entgegenkommt. Kann ich diese Unverfügbarkeit aushalten oder suche ich Auswege aus dieser Unverfügbarkeit? Ich musste mich längere Zeit im Auftrag der Bischofskonferenz auch mit dem Thema Missbrauch geistlicher Macht auseinandersetzen, habe selber an dieser Arbeitshilfe mitgearbeitet, die wir vor 2-3 Jahren rausgebracht haben. Und für mich ist das so eine Kurzformel, was Missbrauch geistlicher Autorität ist, dass entweder die Dimension der Unverfügbarkeit des Menschen oder die Dimension der Unverfügbarkeit Gottes unterbewertet wird. Also in der Kurzformel gesagt, da wäre Missbrauch geistlicher Autorität entweder ich weiß genau, wer du bist und was für dich gut ist, oder ich weiß genau, wer Gott ist und was Gott mit dir vorhat. Da wird diese Dimension der Unverfügbarkeit unterbewertet oder bewusst ausgeklammert. Wie gehen wir damit um, mit dieser Dimension der Unverfügbarkeit? Dagegen schreibt er, im Gegensatz zum Optimismus, dem nichts fehlt, der nicht unterwegs ist, stellt die Hoffnung eine Suchbewegung dar. Sie ist ein Versuch, Halt und Richtung zu gewinnen. Dabei stößt sie auch ins Unbekannte, ins Unbegangene, ins Offene, ins noch nicht Seiende vor, indem sie über das Gewesene, über das bereits Seiende hinausgreift. Sie hält auf das Ungeborene zu. Sie macht sich ganz auf zum Neuen, zum ganz Anderen, zum Nie Dagewesenen. Das zieht sich als Grundthese durch dieses Buch durch, also auch dieser Gedanke des Ungeborenen. Wir würden theologisch sagen, dieser Gedanke der Neuschöpfung, dem Gedanken der bloßen Optimierung auch nochmal gegenübersetzt. Ich habe das auch selbstkritisch gefragt, wo sind wir auch in dem, was wir als Bischöfe tun in unseren Bistümern, eher so auf der Spur, Bisheriges zu optimieren, und wo rechnen wir mit dem, was da neu aufbricht, könnte für das Bistum Fulda eine ganze Reihe von sehr bemerkenswerten Vorgängen auch erzählen. Und wo uns etwas entgegenkommt, das jenseits unserer Berechnungen und jenseits unserer Kategorien ist, aber wo, wenn ich es theologisch deute, ich mich kritisch fragen muss, zeigt sich hier etwas von dem, was wir biblisch, theologisch als neue Schöpfung erkennen, als Zeichen einer neuen Schöpfung. Und wie setzen wir da unsere Schwerpunkte? Ja, wir sind in der Osterzeit, und ich habe mal versucht, so als eine Spur, um da etwas aufzuzeigen, was meint Hoffnung, einfach die Osterevangelien hergenommen und habe gesagt, wo zeigt sich darin, wie werden Jüngerinnen und Jünger Jesu zu Pilgern der Hoffnung? Ich habe das ja eben eingangs gesagt, dass mich das sehr bewegt hat, das in meiner Familienbiografie erlebt zu haben. Wie wird da jemand, der Traumatisches erlebt wird, für andere zum Ermutiger der Hoffnung, und zwar ohne dass er die Schattenseiten ausblendet, sondern sie gerade integriert. Und was können wir hier bereits auch in den Evangelien ausmachen? Das ist eine These, die ich grundlegend habe. Gerade für unsere Zeit der großen Krisen, der großen Disruptionen, ist das Evangelium da. Wir kommen aus einer Phase der massiven Disruption, das was Karfreitag ist, was die Dynamik von Karfreitag, Karsamstag, Ostern ist, ist eine hochtraumatische Erfahrung für die, die es erlebt haben. Und wir werden die zu Pilgern der Hoffnung. Also schaffen wir das auch als Kirche in unserer Verkündigung und vor allem auch, wie wir selber mit den Kontingenzerfahrungen umgehen, die wir erleben, gelingt uns das wirklich aus diesem Geist der Osterevangelien zu leben? Oder sind wir die, die am Ende doch festhalten, wie alle anderen auch? Wo zeigen sich hier urmenschliche Dynamiken, dazu gleich mehr? Und welche Spur zeigt sich eben für heutige Hoffnungswege? Das auch durchaus selbstkritisch gesagt, wo sind wir da gerade jetzt als Kirche gefordert, Menschen etwas mitzugeben? Da hat Julia Klöckner sicherlich auch recht, wenn sie das nochmal versucht hat, am Wochenende aufzuzeigen auf dem Kirchentag in Hannover. Es geht weniger darum, der Kirche die politische Dimension abzusprechen, sondern wo ist das ureigene Potenzial und was hat es möglicherweise gerade dann auch nochmal für eine politische Sprengkraft? Ja, das sind einige Thesen, die ich so habe. Hoffnung wächst, wo eine urmenschliche Sehnsucht berührt wird. Aber diese Sehnsucht kann auch missbraucht werden. Das haben wir alles auch erlebt, wenn wir uns das, was da vor 93 und weniger Jahren passiert ist. Und die Osterevangelien geben uns hier einige wertvolle Unterscheidungskriterien mit. Es geht immer auch darum bei Hoffnung, dass die Sehnsucht von Menschen berührt wird. Und damit müssen wir sehr sensibel auch nochmal umgehen. Ja, der Ausgangspunkt, wir können das sehr schön in den Osterevangelien oder in dem, was direkt davor in der Passion passiert, beobachten, klassische Reaktionsweisen, wenn der Verlust der mit ihm verbundenen oder besser gesagt assoziierten Hoffnungen eintritt auch nochmal. Was ist die Reaktion? Der Petrus versucht zunächst mit dem Schwert im Garten Gethsemane, das ist der verzweifelte Einsatz, also das sich nochmal aufbäumen. Kennen wir teilweise auch Verlusterfahrungen, Sterbephasen, Kübler-Ross, also hier nochmal der verzweifelte Einsatz auch nochmal. Dann das andere, dann das dreimal, wo er gefragt wird, die Distanzierung von dem, was bisher Hoffnung gab. Auch das möglicherweise Erfahrung, die wir schon teilen, in dem Sinne, dass wir auf etwas gesetzt haben, wir sind auch furchtbar enttäuscht und wir wenden uns davon ab. Können wir gerade in der Politik immer wieder beobachten, die Wahlwanderungen werden stärker, die Ausschläge, die Schwankungen werden viel stärker. Was ist hier erhofft worden, was ist eingetreten? Können Sie mal selbstkritisch fragen, was haben wir in den letzten Tagen, vermutlich hat sich jeder damit beschäftigt, was assoziieren wir mit der Wahl eines Bundeskanzlers Friedrich Merz oder was assoziieren wir mit der Wahl eines neuen Papstes? Assoziieren wir damit Hoffnung? Sagen wir, ist sowieso egal, wer das wird und die können eh nichts ändern. Also welche Mentalität beobachten wir da auch bei uns selbst? Oder eben das, was ich eben schon angedeutet habe, so deute ich jetzt auch mal diese Szene am See, das, was gestern das Evangelium war, also Petrus sagt zu den anderen, ich gehe fischen, wir gehen auch mit, sie gehen wieder zurück in ihre bisherige Lebenswelt und sie gehen zurück in ein Leben, so deute ich es jetzt mal, mit begrenzten Sinnabschnitten. Etwas, was wir auch immer wieder beobachten können, wenn Menschen enttäuscht sind, dann mache ich halt noch so das Ding, was ich so machen kann. Menschen, die da hoch frustriert sind und die wieder auch zurückgehen, das, was ich eben noch so tun kann. Also wenn wir das wollen, können wir das in der Bibel alles beobachten. Was heißt es nochmal, dieser Verlusterfahrung damit umzugehen? Wie kommt es jetzt aber doch aus diesen Menschen, die da Traumatisiertes erlebt haben, wie werden aus ihnen Pilgerinnen und Pilger der Hoffnung? Das ist für mich der deutlichste Beweis, dass da an Ostern etwas passiert ist. Also das habe ich auch mal sehr stark in Freiburg von Hans-Jürgen Verweyen mitgenommen, der damalige Fundamentaltheologe, der vor wenigen Jahren gestorben ist, der gesagt hat, die Osterevangelien sind vor allem auch von ihrer Wirkung her zu verstehen. Also wie ist es erklärbar, dass da 20, 30, 40 Jahre nach der Zeit, die da beschrieben wird, dass da Menschen bereit sind, sich dafür selbst hinrichten zu lassen, dass da Menschen unglaubliche Anstrengungen auf sich nehmen. Da muss irgendetwas passiert sein, tatsächlich damals um das Jahr 33 in Jerusalem, was diese unglaubliche Dynamik auch ausgelöst hat, die bis heute fortwirkt. Also nochmal von der Wirkung auch zu schauen. Was nehmen wir wahr Und das spielt mit, wenn es um Hoffnung geht. In den Osterevangelien wird immer wieder erzählt, dass Menschen sich als persönlich angesprochen erfahren. Sehr schön dargestellt bei der Szene im Garten, wo Jesus sagt, Maria. Oder dieses 8 Tage danach, Thomas, der erfährt, Jesus wendet sich mir in meinem Zweifel nochmal zu. Oder diese ganz eigene Szene, dann am See, das was gestern das Evangelium war, Simon Barjona, liebst du mich? Also es taucht immer wieder in den Osterevangelien auf, Menschen erfahren sich als persönlich angesprochen. Ich bin persönlich gemeint. Das ist, glaube ich, etwas, was eine Grundlage ist für Menschen, die hoffnungsvoll sind. Was heißt das für unser pastorales Handeln, für unser theologisches Handeln? Was heißt das im Blick auf die Erfahrung, die wir selber gemacht haben oder auch nicht? Und das ist das Entscheidende. Und da spüren wir jetzt das, was der Philosoph Hahn nennt, den Unterschied zwischen Optimismus und Hoffnung. Ich erfahre mich angesprochen, aber in diesem Dialog haben auch gerade die Verletzungen ihren Platz. Die Verzweiflung von Maria, der Zweifel des Thomas und die Verleugnung des Petrus, die natürlich anklingt in diesem dreimal, liebst du mich. Ganz entscheidend, es wird nichts ausgeklammert von der Lebensgeschichte, sondern gerade auch das hat nochmal seinen Platz. Ein nächstes, wir lernen kritisch auf die eigene Geschichte zu schauen. Der kritische Blick auf die eigene Geschichte, auch hier nochmal Hoffnung versus Optimismus, der Optimismus, der die negativen Seiten ausblendet, dieser kritische Blick ist in meinen Augen etwas ganz, ganz Wesentliches, was wir Christen im Erbe Israels mit uns tragen und das gerade jetzt gilt, in unserer Zeit immer wieder auch gesellschaftlich und politisch auch einzusetzen. Das ist ja auffallend, vermutlich könnten das jetzt die Alttestamentler unter uns besser beschreiben, dass in einer Zeit, in der in der Umwelt die Protagonisten der Geschichte oft als die Helden dargestellt werden, die zwar alles Mögliche erleiden, aber letztlich Helden sind, dass Israel auf die eigene Geschichte und auf die Protagonisten dieser Geschichte durchweg kritisch schaut. Auch ein Mose wird kritisch betrachtet mit all seinen Abgründen. Und umso mehr dann Saul, Salomo, David und natürlich die ganze Nachkommenschaft. Die Führer des Volkes Gottes werden sehr, sehr kritisch beleuchtet. Und das unterscheidet sie von einer Zeit in ihrer Zeit, von der Darstellung etwa des Gottkönigtums in Ägypten oder auch an anderen Orten. Der kritische Blick auf die eigene Geschichte. Das setzt sich fort in der Bibel, im Neuen Testament, gerade in der Passion Jesu, aber auch schon davor. Die späteren Protagonisten, also die Apostel vor allem, werden sehr, sehr kritisch und auch in ihrer ganzen Gebrochenheit, in ihrer ganzen Begrenztheit dargestellt. Und eben die österlichen Begegnungen schließen solche kritischen Rückblicke auf die eigene Geschichte auch mit ein. Auch hier werden die Grenzen deutlich benannt. Und es ist nicht einfach so, dass die Geschichte mit Ostern fertig ist. So nach dem Motto, dann ist der Held geboren und dann lebt er weiter. Gerade in der Person des Petrus, der ja in gewisser Weise dann exemplarisch für die ganze Kirche steht, wird es ja deutlich. Der antiochenische Zwischenfall etwa macht es deutlich. Also wo der Petrus nochmal hinter seinem eigenen Anspruch, etwa im Umgang mit den Heiden, zurückbleibt. Oder diese römische Legende mit diesem Domine Quo Vadis. Also wo man sagt, es ist eine Legende, ja. Also dass Petrus bei der Verfolgung des Nero aus Rom flieht und dann begegnet er dem Herrn und fragt ihn, Quo Vadis, Domine, wohin gehst du, Herr? Und Jesus sagt, ich gehe nach Rom, um mich nochmal kreuzigen zu lassen. Und Petrus versteht es als Anlass, nein, er ist jetzt eigentlich dran, sich kreuzigen zu lassen. Kein Mensch weiß, was da dran ist an der Geschichte. Spannend finde ich an dem Thema, dass die römische Lokaltradition eine Erzählung kennt, in der Petrus auch in seinen reifesten Jahren noch als der beschrieben wird, der vorsichtig ausgedrückt deutlich noch Wachstumspotenzial hat. Und das finde ich das Bemerkenswerte, dass hier uns einer beschrieben wird als einer, der ein Leben lang auch mit seinen eigenen Grenzen ringt und das eben Teil seiner Geschichte ist und das auch Teil unserer Geschichte ist. Das ist mir gerade in diesen Jahren wertvoll, wo inzwischen nicht nur ein Putin, sondern auch ein Trump anfängt, die eigene Geschichte umzuschreiben. Also wenn wir die Anweisungen vor einigen Wochen, vielleicht haben Sie es gelesen, auch in der FAZ war es geschrieben, dass jetzt das Positive der amerikanischen Geschichte herausgestellt wird, kann man ja tun. Aber dass damit das andere, also etwa die Art und Weise, wie es mit den Minderheiten, wie es mit den Indigenen umgegangen wird, bewusst zurückgedrängt werden soll, dass hier zeigt sich eben etwas, das mit dem Judentum und dem Christentum etwas kritisch-prophetisches in diese Welt gekommen ist. Und es vielleicht kein Zufall ist, dass bisweilen Diktatoren auch so eine gewisse antisemitische Note haben. Also sie spüren, da ist etwas drin, das kann uns auch gefährlich werden. Also Hoffnung meint genau auch diesen kritischen Blick auf die eigene Geschichte zu haben. Das wird für uns, so wie wir hier sind, eine Herausforderung sein. Was heißt das gerade im Umgang mit unserer jüngeren deutschen Geschichte auch, wenn die letzten Zeitzeugen auch verschwunden sind? Dazu gehört eben auch der kritische Blick auf die eigene Geschichte, aber das Nächste, ich erfahre darin Vergebung. Das, was Petrus erfährt am See, und der Philosoph Hahn zitiert hier bemerkenswert Hannah Arendt, jetzt nicht unbedingt die Zeugin für das Christentum, aber sie sagt, eine radikale Kontingenz bestimmt jedoch das menschliche Handeln. Die Menschen sind zwar imstande, Neues zu beginnen, aber gänzlich außerstande, es zu kontrollieren und seine Folgen vorauszusehen. Was heißt das nochmal auch für uns heute? Wer traut sich inzwischen schon nichts mehr, weil er den Eindruck hat, da könnte ja dieses und jenes und was auch immer passieren? Kein Mensch weiß wirklich, was er tut, wenn er handelt. Allein die Fähigkeit des Verzeihens versetzt uns in die Lage, ein so ungeheuerliches und ungeheuer gefährliches Vermögen wie das der Freiheit und des Beginnens einigermaßen zu handhaben. Also wir können ja jetzt mal drauf schauen. Morgen werden die Minister der Bundesregierung vereidigt. Und wo bricht sich dann die Mentalität, eine Bahn zu schauen, wann macht der oder die Erste die großen Fehler? Und was heißt das nochmal? Was ist da möglicherweise auch bis jetzt im Hintergrund gelaufen? Wer erklärt sich überhaupt bereit für so ein Amt? Und wer übernimmt so ein Amt schon gar nicht mehr, weil er sagt, er hält es nicht mehr aus? Das sagen uns ja auch zwischen Politiker, dass sie aussteigen, weil sie diesen Druck nicht mehr aushalten. Ich glaube, dass eine Demokratie eine kritische Masse von Menschen braucht, die selber erfahren hat, was es heißt, Verantwortung zu übernehmen und darin auch manche Aporien auszuhalten. Also da auch in manche Zusammenhänge zu kommen, aber letztlich zu merken, wir wachsen daran. Also das ist, glaube ich, etwa, ich mache es immer deutlich am Beispiel kirchlicher Jugendarbeit, oder das geht natürlich auch bei anderer Jugendarbeit. Was heißt es, mit 80 Kindern auf ein Zeltlager zu fahren für 2 Wochen? Es gibt 5 Regentage, und am 5. Abend sitzen wir zusammen im Küchenzelt, abends um 11, alle völlig übermietet und wissen, wir müssen morgen irgendein Programm für diese 80 Kinder bieten, dass das irgendwie weitergeht. Da lernen sie, Koalitionen einzugehen, und da lernen sie eben auch mit Begrenzungen umzugehen, und da lernen sie, das auszuhalten. Und ich glaube, Menschen, die das durchlebt haben in einer Phase, die für sie prägend war, Jugendphase, junge Erwachsene, die können hoffentlich leichter verstehen, was es in diesen Zeiten heißt, jetzt einen Haushalt für 2025, 2026 im Bundestag zu entwickeln, die richtigen Weichen zu stellen, dass es mit der Wirtschaft wieder bergauf geht und so weiter. Was wir, glaube ich, nicht brauchen können in unserer Demokratie, ist eine wachsende Zahl von Menschen, die abends auf dem Sofa sitzen und warten, welcher Politiker heute wieder durchs Dorf getrieben wird. Das ist eine Mentalität, die es eben auch gibt. Aber hier ist eben das andere gemeint. Wenn ich Verantwortung übernehme, ob in der Kirche, ob in der Politik oder sonst wo, muss ich immer mit diesem Phänomen leben, dass ich an Grenzen stoße und dass ich die Folgen meines Handelns nur sehr bedingt absehen kann und dass sie von vielen anderen Faktoren abhängt. Da spielt das eine Rolle, was der Hahn nennt, auch nochmal diese Unverfügbarkeit. Ja. Wenn ich überall die Sicherheit brauche, dass ich das genau abwägen kann, sonst mache ich hier gar nichts, dann kann ich die großen Fragen der Gesellschaft nicht angehen. Und wir brauchen solche Übungsräume, ob das die abendliche Runde beim Zeltlager oder sonst etwas ist, wo ich lerne, ja, das geht, und letztlich wachse ich an so einer Erfahrung, auch dann, wenn möglicherweise die Erfahrung mit zumindest vordergründigen Misserfolgen auch verbunden ist. Also die Frage der Vergebung, des Verzeihens. Das ist etwas, was wir vom Christentum auch nochmal einbringen in die Gesellschaft. Es macht mich zumindest nachdenklich, dass ein Begriff wie Barmherzigkeit, vielleicht sitzen ja unter uns nochmal Sprachforscher, aber dass das ja ein Begriff ist, der die exakte Übersetzung des lateinischen Misericordia ist, armes Herz. Die Missionare und Bonifatius haben offenbar bei einigen Vorgängen, die wesentlich sind für das Christentum, gar keine richtige Begrifflichkeit bei den Germanen vorgefunden. Vielleicht haben sie auch gar keine Vorstellung dafür vorgefunden. Und das muss uns nachdenklich machen. Vielleicht sind manche wesentlichen Vorgänge wie Verzeihen, wie Barmherzigkeit gar nicht so intuitiv dem Menschen mitgegeben, wie wir es gerne hätten, sondern müssen immer wieder auch erobert werden. Und da sind wir sicherlich auch da. Ja, ich erfahre Verwundungen als Durchbruch zum neuen Leben. Der Umgang mit Verwundungen ist sicherlich sehr ambivalent. Mir sagte einmal eine Politikerin einer demokratischen Partei, das Problem bei extremen Parteien ist, dass sie sagen, hier, du hast eine Verletzung am Fuß, wird nochmal draufgehauen, damit man sie auch wirklich spürt. Und ich sage dir jetzt, wer schuld ist und wer dafür auch leiden muss. So laufen oft faschistoide Strömungen, die können ganz rechts, sie können aber auch am linken Rand sein. Das Spannende ist an den Osterevangelien, der, auf den sich alle Hoffnungen setzen, der wird an seinen Wunden erkannt. Die christliche Ikonografie ist hier ja sehr eindrucksvoll. Wenn wir in die Vatikanischen Museen schauen, die frühesten Darstellungen Jesu sind die des Jünglings mit dem Schaf auf den Schultern. Das dauert eine ganze Weile, bis der Auferstandene als der Gekreuzigte dargestellt wird, bis der Auferstandene an seinen Wunden dargestellt wird. Das weicht völlig ab zu dem, was wir sonst auch finden an Ikonografie in der damaligen zeitgenössischen Kunst, auch was wir an Beschreibungen finden. Aber bereits in den Evangelien steht, er wird an seinen Wunden erkannt. Auch für mich ein Hinweis dafür, da muss tatsächlich irgendeine Art von Erfahrung dahinter sein, denn eigentlich kann man mit einem verwundeten Helden kein Blumentopf gewinnen. Das ist zunächst einmal dem Denken damals entgegengesetzt. Und eben auch die Erfahrung, ich bin selber mit meinen Wunden angesprochen. Das, was Ignatius von Loyola sicherlich sehr bildhaft erfährt mit seiner Verwundung. Er wird ein Leben lang ein Hinkender sein. Er muss erst langsam lernen, dass der Pilgerweg nach Jerusalem, den er dann geht nach seiner Bekehrung, so nicht möglich ist. Und er erlebt dann nochmal eine innere Bekehrung. Die ist nicht unwichtig, also die erste Bekehrung, die Hinwendung zu Christus und dann zu merken, ich kann aber mein Leistungsdenken jetzt so nicht einfach fortsetzen, dass ich jetzt eben der ganzen Welt zeige, dass ich der größte Pilger bin, sondern der nochmal eine tiefere Bekehrung macht oder auch ähnlich bei Papst Franziskus, das, was er beschreibt über sein Berufungserlebnis, dass es offenbar auch viel damit zu tun hat, wie er im mehrfachen Sinn seine Grenzen auch erfährt als Jugendlicher und als junger Student. Oder eben auch das, was ich eben erzählt habe, diese Versöhnung zwischen polnischer und deutscher Bischofskonferenz auf dem Hintergrund der Wunden, die sich beide Völker, aber vor allem auch unser Volk, dem polnischen zugefügt hat, aber auch auf dem Hintergrund, deswegen waren wir ja bewusst in Dachau gewesen, dessen, was sie gemeinsam erlebt haben, auch an gemeinsam erlebtem Leid. Also Verwundungen als Durchbruch zu neuem Leben. Ist das gerade auch eine wesentliche Perspektive, die wir vom Christentum, von unserem Glauben einzubringen haben in unsere Gesellschaft. Wurde eben schon erwähnt, ich bin in Oberkirch aufgewachsen. Ich bin tatsächlich sprichwörtlich mit dem Blick auf Europa, mit dem Blick nach Frankreich aufgewachsen von meinem Elternhaus oder 10 Meter oben dran im Weinberg sieht man das Straßburger Münster und sieht man die Vogesen. Und das hat mich sehr stark geprägt zu wissen, da gab es vor 80 Jahren den sogenannten Erbfeind. Und davon spürt man am Oberrhein nichts mehr, sondern die Pendler gehen jeden Tag hin und her. Und das ist eine Selbstverständlichkeit des Umgangs miteinander, das auf dem Hintergrund dieser Geschichte alles andere als selbstverständlich ist. Mir ist es zum ersten Mal aufgefallen, als ich als junger Student in Chile war und dort per Anhalter gereist bin und mir dann, als wir über die bolivianische Grenze gegangen sind, die Bolivianer sagten, eigentlich gehört diese Gegend von Nordchile, gehört die noch zu uns, die wurde uns vor 150 Jahren weggenommen. Und es für mich damals hoch irritierend war, als 23-Jähriger, wie man nach 150 Jahren noch solche revanchistischen Gedanken haben kann, wo für uns zu Hause klar war, das Elsass gehört zu Frankreich, auch wenn die teilweise so ähnlich alemannisch reden, wie wir das auf unserer Rheinseite auch tun. Also da zu spüren, was ist da in Europa passiert, das leider offenbar an anderen Stellen der Welt so nicht passieren konnte. Und was heißt das gerade auch heute beim Ringen um ein gemeinsames Europa, das aus dieser massiven Erfahrung der Verwundung hervorgegangen ist. Vermutlich waren es nicht ganz zufällig mit Schumacher, de Gasperi und Adenauer, auch drei nochmal Politiker, die auf ihre Weise sehr christlich geprägt waren, die da Mitmotoren waren dieses geeinten Europas. Hoffnung, auch nochmal hier, diese bleibende Unverfügbarkeit, die eben auch dazu gehört. Dieses halte mich nicht fest bei Jesus, also der, auf den sie ihre Hoffnung setzen, ist eben nicht der einfach Verfügbare. Das spielt sich ja auch bereits bei vorösterlichen Jesus ab. Sie wollen ihn festnageln auf alles Mögliche. Lass uns links und rechts neben dir im Reich sitzen und so weiter. Und dem entzieht er sich aber. Oder wo Petrus ihm Vorwürfe macht, es darf auf keinen Fall passieren, dass du gekreuzigt wirst, dann sagt er hinter mich, Satan. Also diesen Charakter des Unverfügbaren, den die Hoffnung hat und den gerade auch die österliche Hoffnung hat. Auch des Unverfügbaren, dass es eben in dem Sinne nicht so dargestellt wird, dass ich gar keine andere Möglichkeit mehr habe, als daran zu glauben, sondern es braucht von mir einen Sprung des Glaubens, dass Ostern für mich eine Bedeutung hat. Und eben auf der Seite der Jünger, das habe ich eben schon gesagt, das Unverfügbare geht weiter. Auch die bleiben nach Pfingsten, auch die, die oft so ganz eigene Dynamiken in sich haben, wie es bei Petrus oder auch bei Paulus gezeigt wird. In der Apostelgeschichte wird es ja manchmal geglättet noch etwas, aber was passiert da letztlich zwischen Paulus und Barnabas, dass die irgendwann nicht mehr gemeinsam unterwegs sind. Und vielleicht hätten auch wir uns schwer getan mit manchem dieser Apostel in unserem Pfarrgemeinderat oder wo auch immer, das mit denen auszuhalten dann. Und das zeichnet Hoffnung aus, da schließt sich der Bogen zum ersten, ich bin gemeint, dass ich erfahre, ich habe einen persönlichen Auftrag in einer gemeinschaftlichen Sendung. Mein Leben hat einen Sinn, ich habe eine Botschaft mit meinem Leben. Das lernen oft die Gebrochenen später auf ihre Weise. Ein Ignatius ringt sich dadurch. Und da spielt diese Frage wieder eine Rolle. Wo gibt es diese kontemplativen Unterbrechungen, dass ich dem, was ich da habe, auch noch mal näher komme, was in mir steckt? Was ist meine Botschaft? Und das ist so eine Grundstruktur, die sich durch die Ostererzählungen zieht. Geh zu meinen Brüdern, sag ihnen, oder wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, oder dann eben das Wort mit dem Weide meine Schafe, auch nochmal an den Petrus. Die Frage, wo bekommt es eine Kraft zu wissen, ich habe eine Botschaft. Das habe ich bei diesem Priester, der im KZ war, selber erlebt. Der hat das durchlebt und der ist daran gewachsen. Und das ist zu einer Botschaft geworden, die er aber nicht einfach nur aufdringlich den Menschen mitgegeben hat, sondern er sehr wohl gewusst hat, wie er da in einer sehr sensiblen Weise mit Menschen umgehen kann. Und ich glaube, dass dieses der eigenen Botschaft näher zu kommen und zu begreifen, dass diese Botschaft mehr ist als nur eine Idee, sondern dass sie anknüpft an elementare Dynamiken meiner Seele, aber dass sie auch anknüpft an Brüche meiner Biografie, das ist etwas, das braucht auch Zeit und das braucht auch Räume, wo ich tiefer auch mit mir in Berührung komme, dass es eine Kraft gibt und ich Pilger der Hoffnung bin, Pilgerin der Hoffnung auch für andere. Ja, hier nochmal zusammengefasst, was nährt die Hoffnung nach den Osterevangelien? Ich erfahre mich persönlich angesprochen, darin haben meine Verletzungen ihre Kraft. Wir lernen kritisch auf die eigene Geschichte zu schauen, auf die persönliche wie die gemeinschaftliche. Lernen wir gerade auch in diesen Jahren als Kirche. Deswegen halte ich das auch auf diesem Aspekt für theologisch sehr wichtig, dass wir uns mit dem Missbrauch auseinandersetzen. Das ist in der Spur dessen, wie sich Israel und auch die frühe Kirche auch kritisch mit der eigenen kollektiven Geschichte und der einzelner Akteure auseinandersetzen. Ich erfahre Vergebung und ich erfahre Verwundungen als Durchbruch zu neuem Leben. die bleibende Unverfügbarkeit und der persönliche Auftrag oder auch die persönliche Berufung. Soweit will ich es mal stehen lassen, auch mit meinen Gedanken, das, was mich zum Thema Hoffnung beschäftigt. Und vielleicht hat es ja bei Ihnen das ein oder andere mit angeregt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.